Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Und um Natur geht's heute wirklich. Ich habe eine Dame heute hier, eine Ärztin. Sie ist eine Expertin im Bereich des Reiches mit Bakterien zu arbeiten. Und diese Dame hat mich total fasziniert. Ich dachte schon, ich wüsste schon vieles im Bereich von Gesundheit. Und sie hat mir gezeigt, dass es noch eine ganz, ganz viel tiefere Basis gibt für die Gesundheit. Das hat mich total überzeugt. Und es ist mir eine große Ehre und eine Riesenfreude, dass sie heute auch da ist. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie dran. So, und jetzt geht's los. Die Frau Dr. Med. Anne-Katharina Tschokke ist heute da und ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen. Danke, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du hast mich eigentlich süchtig gemacht, gell? Darf man schon so sagen? Ja. Ich lade dich ein, du schickst mir 6 Bücher und ich dachte, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich mich durchs erste durchgebissen. Nein, eigentlich nicht gebissen, sondern durchgelesen. Und mein ganzes Weltbild hat sich verändert. Und ich habe nur noch gesehen, mein Gott, wieso macht das niemand in der Heilkunde? Warum verschreibt das der Arzt nicht? Warum der Heilpraktiker nicht? Warum ist dieses Wissen noch nicht in den medizinischen Köpfen drin?
Ja, das fragt man sich. Das frage ich mich auch manchmal. Aber ich habe die Beobachtung, dass die Medizin ist so wie so ein Ozeandampfer. Wenn mit der neuen Forschung, modernen Forschung, das Lenkrad umgelenkt wird, dann fährt er immer noch weiter geradeaus. Das heißt, da ist immer eine zeitliche Verzögerung mit neuen Erkenntnissen. Wobei man sagen muss, hier in der Bakteriologie sind es Erkenntnisse, die schon lange, lange da sind. Und um zu verstehen, wieso wir heute so denken von Bakterien, wie wir denken, ist es hilfreich, dass man mal lange weit zurückguckt und guckt, wie kommen wir eigentlich zu dem Denken, wie wir denken. Wenn man irgendwen auf der Straße fragt, ja, was fällt Ihnen oder dir denn zu Bakterien ein? Dann sagen fast alle Menschen nach einem kurzen Zögern, Krankheit.
Gefährlich.
Gefährlich, ganz schlimm, böse, desinfizieren. Nach ein bisschen Verzögerung kommt, es gibt aber auch gute.
Im Darm unten.
Ja, und im Joghurt.
Ja, ja genau. Ja,
das sind so die Stichworte.
Und Käsefermentation.
Ja, oder man hat einen Gärtner, der sagt, im Boden braucht es auch welche. Also es gibt's. Aber diese Assoziation, diese Verknüpfung von Bakterien sind gefährlich und machen krank, die ist wie eingraviert. Und ich bin ja auf diese neue Haltung gekommen durch eigene Erfahrungen. Ich habe Medizin studiert und habe die Mikrobiologie studiert und habe dann erfahren, was man da alles können muss und die Antibiotika alle gelernt und fand das sehr schwierig, die alle zu lernen. Und dann hat man ein bestimmtes Denken, in dem man geprägt ist und mit dem lebt man ja einfach. Dann lernte ich vor über 20 Jahren die effektiven Mikroorganismen kennen, eine Bakterienmischung, die man im Gartenbau anwendet und habe da erstaunliche Erfahrungen gemacht und dachte, wenn das funktioniert, dass ein fauliges Wasser mit ein paar Bakterien zusätzlich drin plötzlich wieder glasklar und geruchlos wird und irgendwelche Tiere mit ein paar Bakterien wieder gesund werden, dann habe ich jetzt eine Erfahrung, die anders ist als das, was ich studiert habe. Jetzt habe ich etwas studiert und habe eine eigene Erfahrung. Dann, was zählt jetzt mehr? Das, was ich studiert und gelernt und übernommen habe oder das, was ich erfahren habe? Das war ja die Diskrepanz. Und dann habe ich gedacht, ich möchte diesen Widerspruch klären. Und habe mich dran gemacht zu überlegen, warum denke ich über Bakterien, was ich denke und habe die Geschichte der Mikrobiologie mal rückwärts aufgerollt. Und bin da auf ganz interessante Phänomene gestoßen, dass wir nämlich alle einfach etwas übernommen haben, was im Grunde genommen aus dem 19. Jahrhundert eine Prägung war, die längst überholt ist. Und im 19. Jahrhundert hatten wir eine Zeit, wenn man sich so ein bisschen da reinversetzt, es gab Kriege, 1870, 71. Die Menschen waren sehr geprägt von der Vorstellung von Kämpfen. Nicht nur wegen Kriegen, Preußen, Franzosen, Russen und so, sondern weil Kämpfen etwas war, was im Mode war. Charles Darwin hatte den Kampf ums Dasein in die Welt gesetzt mit dieser populären Kapitelüberschrift, die eigentlich für einen wissenschaftlichen Inhalt ja recht unpassend war. Das wurde dann dementsprechend auch noch, ich würde mal sagen, fast fehlgedeutet. Das, was er sagen wollte, wurde dann nicht transportiert. Dann war es eine Zeit, wo man sich duelliert hat. Wenn zwei Männer die gleiche Frau geliebt haben, hat man sich halt erschossen. Das macht man auch nicht mehr. Also das Kämpfen war damals jedenfalls große Mode. Und die Forscher, die dann im 19. Jahrhundert in dem Aufkommen der Mikroskopie, als sie dann Bakterien besser sehen konnten, durchs Mikroskop geguckt hatten, waren Menschen, also die führenden Forscher, Louis Pasteur, Robert Koch, Paul Ehrlich, die waren alle Soldaten. Die haben Krieg gelernt Und als sie dann die Bakterien gesehen haben, haben die ihr kriegerisches Denken quasi auf die Bakterien projiziert. Also ein Zeitgeist im 19. Jahrhundert verband sich mit dieser Vorstellung von Krieg und das hat sich dann fortgesetzt. Ja, wie kam dann diese Verknüpfung dazu, dass Bakterien krank machen? Also wenn man jetzt in der Literatur rückwärts guckt, dann findet man, dass zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts ein Jakob Händle ein Buch geschrieben hat, wo er sich sehr auseinandergesetzt hat mit der Frage, werden Krankheiten jetzt durch Kontagien, also was Ansteckendes verursacht, oder durch Miasmen? Das war die Luft und die Dämpfe und der Boden, also die Umgebung. Und dann war sich damals nicht klar, ist es das oder ist es das? Und in einer Zeit, wo die Naturphilosophie endete und die Naturwissenschaft aufkam, in dem alles analysiert werden sollte, nämlich zerkleinert in Stücke und Einzelteile, hat man zerlegt und nicht zusammengeschaut, sondern analysiert, auseinander gelöst. Das heißt, es kamen verschiedene Dinge zusammen, dieses Auseinanderlösen der Dinge. Ein Apfel war nicht mehr ein Apfel, sondern Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, leblos gedacht. Und das Subjektive, also wie der Mensch, also ein Arzt, ein Patienten begegnete, das spielte nicht mehr so die Rolle, sondern es wurde eine objektive Ursache einer Krankheit gesucht. Und in der Bakteriologie ist man verknüpft mit diesem Denken von Kämpfen immer in Gegensätzen gewesen. Dann gab es diese eine Schule, die andere Schule. Die eine Schule, die zum Beispiel von Pettenkofer vertreten wurde, hat gesagt, also die Krankheiten sind verursacht durch die Umgebung. Dann gab es Robert Koch, der die Keimtheorie entwickelt hat, gesagt, ein Bakterium macht eine Krankheit. Das wiederum kam schon von Jakob Händle. Das wurde so durchgetragen. Und man hat immer gesagt, entweder oder, entweder. Und dann haben diese Forscher sich auch quasi bekämpft untereinander. Und dazu kam noch was, dass dieses Denken in Ursache-Folgeketten kam sehr massiv in die Bakteriologie rein. Louis Pasteur, der ja ein führender Forscher war, war Chemiker von Hause aus. Und dann hat man eine Formel, aus dem Pfeil wird das. Das ist so linear gedacht. Und er war derjenige, der viel mit Wein und Bier geforscht hat, Weinerkrankungen erforscht hat und dann entdeckt hat, dass bestimmte Hefen eine Rolle spielen in Krankheiten des Weines, dass überhaupt die Gärung nicht durch leblose Fermente verursacht wird, sondern durch Lebewesen. Das war vorher so nicht klar. Bei den alten Griechen vielleicht, die hatten ja, und die Römer, die hatten Bacchus und Dionysos, so die Götter der Fermentation, da war das alles noch lebendig. Dann wurde das mehr technisch mit der Industrialisierung. Dann hat man gedacht, das sind Salze und Fermente, die das bewirken. Und Louis Pasteur war derjenige, der dann gesehen hat, aha, das sind Lebewesen. Und hat dann gesagt, eine Milchsäuregärung wird durch Milchsäure, Hefen hatte die erst genannt, weil man die Brau- und Bierhefe kannte vom Brot und vom Bier. Dann hat er gesagt, aha, die Milchsäuregärung wird von Milchsäurehefen verursacht. Essigsäuregärung von Essigsäurehefen. Wir wissen heute, es sind Bakterien. Also auch wieder eine Verknüpfung von dem zu dem zu dem zu dem. Wieder eine lineare Ursache-Folge-Kette. Und dann gab es bald drauf einen Forscher, der gesagt hat, wenn das so ist, dass diese Gärungen verursacht sind durch ein Bakterium, kommt diese Gärung, dann kann es ja auch sein, dass eine Krankheit von einem Bakterium verursacht wird. Das hatte Jakob Händle 1840 in seinem Buch über die Miasmen und Kontagien schon reingeschrieben und gesagt, jede Krankheit muss verursacht sein durch einen Ansteckungsstoff. Da kamen also verschiedene Dinge zusammen. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir nur noch suchen, welcher Ansteckungsstoff, welches Bakterium, Hefenbakterien, welche Krankheit verursacht. Um das rauszufinden, hat man jetzt aus dem Lebendigen etwas rausgenommen, isoliert, analysiert, naturwissenschaftlich und hat eine Monokultur hergestellt, zum Beispiel eine Monokultur von Bakterien, also aus einem gemischten Lebensraum, einem Blut einer Kuh zum Beispiel, und hat dann nur die Milzbrandbakterien vermehrt. Und dann hat man Laborversuche gemacht, hat also diese Milzbrandbakterien einem Frosch in die Rückenhaut gespritzt oder einem Kaninchen ins Auge. Das ist ziemlich gruselig, wenn man das liest. Und hat dann gesagt, wenn diese Bakterien jetzt das Tier krank machen, dann ist diese Milzbrandkultur Verursacher dieser Krankheit. Jetzt ist Milzbrand keine typische Froschkrankheit, muss man dazu sagen. Und für Kaninchen eigentlich auch nicht. Ja, also Sie merken schon, da ist eine Technik entwickelt worden. Das ist ein großer Verdienst von Robert Koch gewesen, diese Monokulturen zu entwickeln und diese Tierversuche. Also dieses Versuchskaninchen kam auch erst im 19. Jahrhundert auf. Und Robert Koch hat sehr bedauert, dass er so wenig große Tiere hat. Schafe und Kühe waren so teuer und so selten. Es ist gruselig, wenn man das liest. Das hat aber nachher dazu geführt, dass diese Ursache, Folge, Kette, dieses Bakterium macht diese Krankheit, weil wenn ich diese Menge von Monokultur in ein lebendiges Tier reinspritze, wird es krank, also ist die Bakterie schuld. Heute können wir drauf gucken und sagen, Moment mal, also das ist eine Monokultur, die ich in einen lebenden Organismus mit seinem Gleichgewicht reinbringe. Und wenn ich das mache, ich kann auch Sahnetorte nehmen, da wird der Frosch auch krank. Da müsste man dann Sahnetorte abschaffen, weil die Folge war dann, jetzt wissen wir, die Ursache sind die Bakterien, die machen krank, also muss ich diese Bakterie beseitigen, dann werde ich nicht mehr krank. Das war dann das Denken und das hat man heute vielfach noch. Und wie gesagt, ich nehme dann gerne Sahnetorte oder wir sind ja hier in der Schweiz, wir können auch Engadiner Nusstorte nehmen, so als Beispiel. Jede Monokultur, die ich in einen lebendigen Lebensraum eingebe, wird den ins Ungleichgewicht bringen. Und dann hängt es davon ab, wie sehr der davon betroffen ist oder nicht.
Das ist das eben, was mich so erstaunt. Es gab einfach eine Zeit, da hat man angefangen zu kämpfen gegen Bakterien. Man wollte den Menschen eigentlich steril hinkriegen, oder?
Ja, man hat ja sogar geglaubt, dass der Mensch steril sei. Man hat gedacht, der Mensch ist bakterienfrei und draußen sind die bösen Bakterien, die ihn angreifen. Das war das kriegerische Denken dieser Forscher, die ja die Vorstellung hatten, sie seien im Krieg. Das war einfach gelernt, die waren Soldaten, die haben das gelernt. Sie waren gute Soldaten. Also hier, das sind die Richtigen, die Guten, da ist die Grenze, das sind die Angreifer, hier ist die Verteidigung. Wir sind steril. Elias Metschnikow schreibt in einem Buch, dass er im Darm des Papageien 6 Bakterienstämme gefunden hat. Das war so der Stand der Dinge. Heute haben wir da Tausende. Und man hat gedacht, die Bakterien im Darm zum Beispiel, die sind Schmarotzer, die sind schädlich. Also hat man versucht, 10 Jahre lang den Darm zu desinfizieren, damit diese bösen Schädlinge verschwinden, die das Leben verkürzen. Also die Bakterien sind Feinde des Menschen, die das Leben verkürzen und müssen deshalb beseitigt werden. Man hat den Darm dann versuchsweise auch herausgeschnitten damals, wenn man gesagt hat, also nicht jeder, ne, aber gesagt hat, das brauchen Tiere. Der Darm ist zum Aufbewahren von Kot, wenn man wegrennen muss. Das braucht der Mensch nicht mehr, kann man den Darm auch rausschneiden, dann sind die bösen Bakterien auch weg. Völlig irrwitzig aus heutiger Perspektive, aber das hat man geglaubt. Und da kommt heute noch dieser Begriff der Darmreinigung her. Das ist ja aus dieser Tradition, dass man dachte, der Mensch ist steril, Bakterien sind schädlich, müssen weg und dann sind wir gesund. Also eine Reihe von Missverständnissen, die im Grunde genommen aus Projektionen der Menschen auf etwas gerichtet wurden, was unsichtbar ist. Die Bakterien können sich ja nicht wehren. Also wenn ich jetzt eine Katze habe und jemand sagt mir, eine Katze ist gefährlich und macht dich krank und die ist böse und die musst du umbringen, dann bist du gesund. Und dann schaue ich der Katze zu, die streicht um meine Beine und kuschelt mich und geht in den Garten und fängt die Mäuse weg, dann kann ich das korrigieren. Ja, dann kann ich sagen, ach so, ist ja doch anders. Die kuschelt mich ums Bein und die fängt die Mäuse, das ist gut für meinen Garten. Das ist irgendwie im Kreislauf, dann kann ich meine Wahrnehmung korrigieren. Bei den Bakterien ist das nicht möglich. Wir sehen die nicht. Wir sind ja hier. Hier sind Bakterien, da sind Bakterien nicht. Wir haben, du und ich, wir sind jetzt ja gerade mal voll Bakterien und man sieht sie nicht. Da kann man alles Mögliche drauf projizieren. Hm. Die wehren sich dann auf ihre Weise mit den Resistenzen, weil sie sagen, wenn du mich beseitigst, ich habe hier eine Aufgabe als Bakterie auf dem Planeten, jetzt mal salopp gesprochen, ne? Wir haben hier unseren Job. Wir passen uns dann einfach an. Das nennen wir dann Resistenz. Die Bakterien würden das den Menschen vielleicht renitent nennen und sagen, der macht das immer noch weiter, obwohl er längst begriffen hat, dass diese Resistenzen nie enden. Aber fürs Verständnis finde ich immer wichtig zu sehen, das ist eine historische Entwicklung gewesen. Es liegt an uns jetzt, hier und heute, das zu ändern, zu erkennen, Bakterien sind nicht gefährlich. Ich habe ja 2 Bilder mitgebracht. Das eine ist aus einer Werbung von 1973, aus einem alten Skript, was ich mal aufgehoben hatte. Die Erreger kommen, da sieht man da oben die ganzen armen Mikroben, gucken auch ziemlich unglücklich. Mhm. Und die Kanone, mit denen da drauf geschossen wird, und dann ist ja auch witzigerweise, steht da noch Colton Grippale. Wir wissen, Grippe, also das wusste man auch damals schon, Grippe ist ein Virusvermehrung. Oder eine Reaktion des Organismus auf ein Übermaß von Grippeviren, so kann man das ja formulieren. Das heißt, Bakterien abschießen, wenn einer eine Viruserkrankung hat, das ist ja sowieso paradox, weil Bakterien und Viren sind immer im Gleichgewicht mit Pilzen und Archaeen und Protozoen, was wir alles im Körper haben. Wenn ich zu viel Viren habe, also Grippeviren oder sowas, dann muss ich ein Gleichgewicht wiederherstellen, also Bakterien auffüttern und nicht Bakterien noch mehr beseitigen. Und dann sieht man auf dem nächsten Bild, das von einer Doktorarbeit ist, einer zahnmedizinischen Doktorarbeit von einer Frau Steiner. Das ist die Realität, wenn man jetzt durchs Mikroskop guckt. Da kann man eigentlich keinerlei Anhalt für irgendein Feindbild finden. Das ist etwas, was wir Menschen blindlings da drauf projizieren.
Das sind jetzt alles Bakterien?
Das ist eine bakterielle Mischkultur, die in einer Mundschleimhaut aufgenommen worden ist. So sieht eine gesunde Mundschleimhaut aus, ein Biofilm im Mund. So sieht es aus, da kuscheln die Menschen, das sage ich immer ganz gerne, ne? Oberflächenkontakt, eine Mischung von verschiedenen Sorten, die auch alle innig in Kontakt miteinander sind, weil sie kommunizieren untereinander und als Gemeinschaft vernetzt wirken.
Also der Mensch ist eigentlich ein großer Haufen voller mit sich kommunizierenden Bakterien, die in unserem Innern eigentlich schauen, dass wir in einem Gleichgewicht sind, in der Balance und demzufolge auch gesund.
Ja, aber kein Haufen, sondern ein strukturierter Lebensraum, ja, im Miteinander mit unseren Körperzellen. Mhm. Also die besiedeln uns auch nicht, wie man dann Darmflora gedacht hat, so wie Samen auf der Weide, irgendwo auf der Wiese, wenn man, oder dass man das aussehen kann mit Probiotika. Unser Menschsein ist ein ständiger Kontakt von Körperzellen und Einzellern. Also überall auf dem ganzen Körper, auf allen Oberflächen sind Einzeller verschiedenster Art, die im beständigen Kontakt mit den Körperzellen kommunizieren, und das macht uns als Mensch aus. Wir sind ein Mischwesen. Mhm. Ja, wir sind ein Gemeinschaftswesen, ein großer Gemeinschaftsorganismus, und wir haben unser Selbstbewusstsein ja immer auf unsere Körperzellen fixiert. Die Leberzellen, Gehirnzellen natürlich, ganz wichtig. Körperzellen, mit denen haben wir uns identifiziert, aber unsere ganze Person ist ja nicht nur Körperzellen, die unsere Chromosomen beinhalten, die sich vermehrt haben von Geburt an, sondern die ganzen Einzeller. Und die verändern sich. Das ist unser flexibler Bereich. Nur so eine Zelle, so eine Nasenspitzenzelle ist ja etwas Träges. Die kann nicht so mal schnell sich ändern. Aber unsere Bakterien, die nehmen wir auf, die geben wir ab, die sind ständig an uns dran.
Mir kommen da noch zwei Beispiele aus deinem Buch in Sinn, wo ich noch gerne erwähnen möchte. Du hast geschrieben zum Beispiel: Eine gesunde Fußsohle hat ungefähr 50 verschiedene Bakterien in einem speziellen Verhältnis zueinander. Somit ist der Fuß gesund. Aber wenn dieses Verhältnis nicht mehr stimmig ist, dann können andere Kulturen wie im Fußpilz zum Beispiel entstehen. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, mein Gott, die Schöpfung ist ja sowas von grandios. Mhm. Und der ganze Körper ist überzogen mit solchen Bakterienschichten.
Ja.
Damit eben diese Symbiose da ist. Und was machen wir? Wir vernichten diese. Wir versuchen mit Desinfektionsmitteln diese Bakterien wegzuhauen. Und dann habe ich mal in einem anderen Schnitt gelesen, eine Studie, wo da gemacht wurde, glaube ich, mit 100 Leuten. Und man hat gesehen, diese 100 Leute haben 2500 verschiedene Bakterienstämme durchschnittlich auf den Händen. Und dass es wertvoll ist, die Hände sich zu geben, damit dieses Mikrobiom vom einen zum anderen auch übertragen wird und meine eigene Artenvielfalt sich erweitert durch die Bakterien, die ich von einem gegenüber kriege.
Wir können dem gar nicht ausweichen. Also indem wir hier miteinander sitzen und reden, tauschen wir schon unser Mikrobiom
aus.
Genau,
sogar beim Ausatmen kommen deine Bakterien zu mir.
Und selbst wenn ich hier nur still sitzen würde, würden von mir pro Stunde 1 Million, hat man mal gerechnet, bakterielle Partikel abgegeben. Die würden sich hier auch auf dem Sitz wiederfinden. Jeder hinterlegt, egal wo er ist, seinen Abdruck, seinen Fußabdruck, seinen Sitzabdruck. Das heißt, wir tragen unsere Bakterienfamilie immer mit uns. Die ist Teil unserer Persönlichkeit und wir tauschen die unweigerlich aus. Wir nehmen immer, wenn wir irgendwo sind, etwas aus der Raumluft, aus der Umgebung, von allem, was wir essen und trinken, nehmen wir Mikroben auf. Und am Fuß sind nicht nur Bakterien, das sind natürlich auch Pilze, auch andere Pilze. Mhm. Und das Gesunde ist, dass wir da dynamisch sind, dass wir da flexibel sind, dass wir eine hohe Artenvielfalt haben, aber eine passende Artenvielfalt. Ich hätte jetzt ungerne Putzlappen-Mikroben auf meinem Ohrläppchen oder so. Gesund und hygienisch ist die passenden Bakterien zum passenden Zeitpunkt am richtigen Ort. Das heißt, am Fuß ist eine andere Mischung als an den Händen. An der rechten Hand übrigens, bei Rechtshändern mehr Vielfalt, bei Linkshändern mehr Vielfalt in der linken Hand. Das heißt, unser ganzes Leben ist ein Miteinander mit den Mikroben. Und ich finde immer so wichtig zu sehen, dass das eine Erkenntnis ist, die wir heute haben, und dass das, was wir von Bakterien gedacht haben, 120 Jahre zurück einen Zeitgeist abbildet, den wir heute nicht mehr leben wollen. Mir ist ganz wichtig, dass wir Frieden schließen. Weil was machen wir, wenn wir selber die allein schon den Gedanken haben, wir müssten Bakterien beseitigen? Wir haben einen Gedanken, der uns von einem Teil von uns selber trennt. Und damit gehen wir in den Clinch mit uns selbst. Wir gehen in Krieg mit uns selbst. Der Krieg, der damals in den Köpfen stattgefunden hat, weil diese Forscher in Militärkrankenhäusern ausgebildet wurden. Dieser Krieg, der in den Köpfen mit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich geendet hat, sehr bitter mit der Erfahrung, das tut keinem gut, das wollen wir nicht nochmal haben, wird in der Bakteriologie weitergetragen. Und dieser Gedanke der Vernichtung unwerten Lebens, der ist ganz gefährlich geworden. Also da habe ich dann mal recherchiert, wo das hingeführt hat.
Also wenn man die Krankenhauskeime anschaut über die Antibiotikaresistenz, dann sehen wir ja, dass ja sehr viele Menschen weltweit an etwas sterben, was ja eigentlich auch nicht nötig gewesen wäre, oder?
Ja, also der Mensch macht so seine Erfahrungen und könnte daraus lernen. Und gerade bei den Resistenzen hat man so den Eindruck, es wird nicht wirklich daraus gelernt. Es ist Zeit, dass wir das umdenken, weil man sich immer noch im selben Strudel bewegt. Man sagt, diese Bakterien, also dieses gesetzte Bakterien sind gefährlich und machen krank. Das können wir löschen. Und das, was jeder Einzelne, jeder von Ihnen tun kann, ist wirklich umdenken. Einfach hier eine Gehirnwendung anders programmieren, weil das Gehirn hat ja Windungen, dass man mal andersrum denkt.
Bakterien immer bedeutet Leben.
Bakterien gehören zum Leben dazu und haben unser Leben auch kreiert.
Waren vor uns da und die werden auch nach uns noch da
sein. Die werden immer da sein, egal was wir mit ihnen machen. Aber wir machen uns das Leben schwer, indem wir sie so schlecht behandeln. Mhm. Und es geht um Frieden schließen. Es geht darum, dieses alte Konzept dieser linearen Ursache-Folgekette, die da einen Schuldigen hat, der beseitigt werden muss, dass wir das aufgeben. Im Mittelalter hatte man das Theatrum Diaboli, das Theater der Teufel. Jede Sünde hatte einen eigenen Teufel. Und das ging dann nahtlos in die Bakterien über. Ja, dann gab es die Aufklärung, dann gab es keinen Teufel mehr, aber dann hat man die Bakterien genommen. Jede Bakterie macht eine Krankheit. Das ist unzutreffend. Wir wissen heute mit der Mikrobiomforschung, dass das, wo die Forscher damals sich bekämpft haben, dass beides berechtigt ist. Da gibt es Bakterien, die Krankheitsgeschehen beeinflussen, und da gibt es das Milieu, und beides gemeinsam spielt eine Rolle, nicht entweder oder. Die Bakteriologen haben immer entweder oder praktiziert, und es gab Gerichtsverhandlungen um 1901, da gab es einen Typhusausbruch in Gelsenkirchen. Dann hat man gesagt, ja, die Wasserwerkbesitzer sind schuld, weil das Wasser aus der Ruhr da ins Leitungswasser eingespeist wurde. Das haben die gemacht, weil die Industrie sonst eben kein Wasser gehabt hätte. Das wurde aber auch getrunken. Und dann gab es zwei Gutachter, den einen von der Anklageseite, den anderen von der Verteidigungsseite. Das ging bis ins Alltagsrechtsleben hinein, diese bakteriologische Frage, was ist es denn nun? Und dann hat man auf der Verteidigungsseite den Professor Emmerich geholt, ein Vertreter der Pettenkofschen Lokalitätslehre, also der Ort ist entscheidend, und hat Robert Koch gebeten als Gutachter der Anklage, der gesagt hat, das Bakterium ist schuld und das hat es verursacht. Und dann hat man sich monatelang juristisch gezankt, und ausschlaggebend war nachher, dass da ein Wasserschieber einen bestimmten Bereich abdeckte, 75% ging da, 25% ging dahin. Aber nur da, wo die 25% desselben Wassers hinging, brach der Typhus aus. Also konnte es das Wasser alleine nicht gewesen sein, wurden die Wasserwerker freigesprochen. Aber so weit ging das, dieses Gegeneinander-Denken und dieses meine Meinung ist richtig und deine Meinung ist richtig. Dann wurden Robert Koch und Louis Pasteur als der deutsche Forscher und der französische Forscher auch noch so mehr oder weniger in den Nationalklinisch gesteckt. Immer diese Vorstellung, der Mensch ist steril, draußen der Feind, und dieses Gegeneinander. Und das müssen wir komplett beenden.
Ich möchte gerne noch die Brücke zu unserer heutigen gesundheitlichen Situation schlagen. Was heißt das heute für unsere Gesundheit? Antibiotikum, etwas ist gegen das Leben, also macht viele Bakterien kaputt. Was heißt das für Leute, die Darmprobleme haben, Leute, die irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben? Müsste man hier einen Mediziner suchen, der auch schaut, dass das Mikrobiom oder diese Bakterienvielfalt ebenfalls unterstützt wird oder optimiert wird?
Ja, also als erstes empfehle ich immer umdenken, sich damit zu beschäftigen. Davon handeln ja alle meine Bücher auch. Das zweite ist, sich zu überlegen, wie gehe ich mit meinen Bakterien um? ne, mal zu prüfen, wie im Alltag, wo hat sich eingeschlichen eine antibakterielle Zahnpasta zum Beispiel, die sehr wesentlich in den ganzen Verdauungstrakt wirkt. Munddesinfektion ist ein massiver Eingriff für die Lungenbakterienbesiedlung, für die Darmbakterienbesiedlung, für den Magen auch. Wo in meinem Leben ertappe ich mich dabei, Bakterien zu beseitigen und kann ich das nicht eigentlich ändern? Man kann das alles ändern. Man kann das heute alles anders bakterienfreundlich gestalten. Und dann muss man gucken, wie ist die Gesamtsituation des Menschen? Ich plädiere ganz gerne für eine individualisierte Medizin. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat seine Themen, sein Schicksal, seine Vergangenheit, seine Gegenwart, seinen Lebensraum, seine Mikroben. Und dann ist es wichtig, Ausschau zu halten nach jemandem, der mikrobiologische Therapie zumindest schon mal kennengelernt hat und dafür offen ist. Wenn nicht, dafür habe ich meine Bücher geschrieben, speziell das letzte, Natürlich heilen mit Bakterien. Da habe ich im vierten Teil eine ganze Mikrobiomtherapie neu entwickelt. Das ist vor ein paar Jahren erschienen, das Buch. Das ist die erste Mikrobiomtherapie, die es als solches, als ganzheitliche Mikrobiomtherapie existiert. Das kann man lesen, das versteht jeder. Das ist auch für Laien geschrieben. Mhm. Ärzte können es auch verstehen.
In einem der Bücher habe ich aber auch gesehen, da sind verschiedene Erfahrungsberichte drin von Leuten, die Krankheiten hatten.
Das ist das Buch.
Das ist das? Ja, das ist genau das. Das hat mich total fasziniert. Wirklich die Krankheit, wie wurde, hast du es behandelt oder derjenige, das behandelt hat und was ist rausgekommen?
Ja.
Da sind ja Krankheiten geheilt worden durch den Mensch selber in Zusammenarbeit mit diesen Mikroben, wo man kaum für möglich gehalten hat.
Das macht so einen Spaß.
Ja, und genau das hat mich so überzeugt. Wieso sollten wir etwas ausschließen in der Therapie? Warum sollten wir es nicht integrieren und eben diesen Switch machen, zu sehen, wie bedeutsam diese Bakterien sind? Jetzt, wenn wir eine religiöse, katholische Sendung machen würden, würde man die Bibel zitieren. Wir machen hier eine sehr wichtige Sendung über Bakterien und ich glaube, die Bibel, die es da gibt, sind eigentlich ausschließlich deine Bücher, weil sonst gibt es ja gar nichts.
Vielen Dank. Ja, also ich habe mir Mühe gegeben, ich bin ja eigentlich Vortragsdozentin und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich erreiche mehr Menschen, wenn es das auch mal schriftlich gibt und die Rückmeldungen sind auch super gut und das, was so wundersam an den Heilungen ist, zum Beispiel, wenn jemand mit einer Sepsis zum Sterben aufgegeben worden ist, das sind so Momente, die mich persönlich mit am meisten ergriffen haben. Wenn jemand dann, ja, nehmen Sie Schwester mit nach Hause und lassen Sie in Frieden sterben, die hat jetzt eine Sepsis mit einer entzündeten Wunde, Diabetes und alles Mögliche. Und die Leute erfahren dann von irgendwem, da gibt's da dieses Buch und lesen das nach, beziehungsweise das war tatsächlich ein Fall, bevor es die Bücher gab und riefen dann an und wir haben dann die Raumluft mit Bakterien besprüht, den Körper, den Menschen abgewaschen, den Boden damit geputzt, also die ganze Umgebung bakteriell verändert, innerlich anders gegeben, das Milieu umgestimmt und die Frau ist wieder gesund geworden.
Ist verrückt.
Und das ist noch nicht mal irgendwie was Besonderes, weil es ist einfach nur, dass man zurückkehrt zu dem, wie Planet Erde das für uns vorgesehen hat. Homo sapiens ist ein Mischwesen. Ja. Wir sind mit den Mikroben groß geworden und wenn wir da einwilligen, uns wieder reinstellen in dieses Leben, das geht eigentlich nur darum, dass wir zurückkehren in das, was es ist, was frühere Kulturen auch wussten. Man hat zu allen Zeiten mit Bakterien geheilt und Brot und Wein sind fermentierte Lebensmittel, stehen auf dem Altar. Also das war immer das Wichtigste, die fermentierten Lebensmittel. Und
das habe ich auch gelesen. Wein war eines der ersten Medikamente quasi, oder?
Ja, das wunderbar. Gab es bis ins 19. Jahrhundert auf Rezept. Konnte man auf Rezept von der Krankenkasse
bezahlen. Kann mich aufhören. Trotzdem reift die Zeit mir davon. Ich möchte vielleicht noch überschlagsweise machen. Also wir haben es oben auch noch schon getestet. Wir hatten einen Ort mit Schimmel, haben das bespreit. Mit Mikrobiom, das ist alles weg, alles gut, die Luft fühlt sich auch ganz anders an. Ja. Das heißt, man kann also mit Mikroben arbeiten, im Bereich der Pflanzenheilkunde, Pflanzen zum Blühen zu bringen, ganz andere Resultate zu kriegen, mit Tieren, mit Menschen, mit der Umgebung und eben mit sich selber. Und das findet man einen Schlüssel eben in deinen Büchern, wo ich sagen muss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann nur sagen, lesen, 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 weil das ist wirklich eine, für mich, eine Medizin, die eine ganz viel tiefere Basis hat. Und wenn schon nicht aus den Gelehrten uns vermittelt wird, dann sollten wir das vielleicht in Eigenregie, in Eigenverantwortung, im Selbststudium uns mit diesen Themen einfach beschäftigen, so wie es unsere Expertin auch gemacht hat. Und ich möchte dir einfach nur mal sagen, tausend Dank.
Gerne.
Das, was du tust, ist sehr ritterlich, es ist sehr fürsorglich, es ist eigentlich weltverbessernd.
Und wenn ich das noch einhaken kann, es ist neueste Forschung. Mhm. Also die letzten Jahre sind zehntausende Studien erschienen über diese sogenannte Mikrobiomforschung. Es ist alles mit Studien belegt. Es ist nicht irgendeine Fantasie.
Aber nur mit dem Darmmikrobiom, aber dass es ja einfach viel größer ist, von Ohren, ja. Köpfe, Füße, Hände und. Ich hätte es mir so nie vorgestellt. Mhm. Aber das macht mich eigentlich noch viel demütiger, wenn ich nach deinem Buch, wo ich gelesen habe, muss sagen, das ist ja unglaublich, wie die Natur, oder nenn es Gott, ist ja völlig wurscht, was da erschaffen wurde an uns, ist unglaublich. Ja, unglaublich, wirklich. Ja. Und wenn man diese Bilder sieht, wie wir voll sind mit Bakterien, also danke, dass du diese Aufgabe nimmst.
Gerne.
Und Mediziner und Vorträge hältst auf der ganzen Welt. Ich weiß, du bist immer unterwegs und dieses Wissen muss in die Welt hinaus. Und ich hoffe sehr, dass wir die einen oder anderen jetzt ein bisschen mehr begeistern durften, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich persönlich habe sofort mir effektive Mikroorganismen gekauft. Über die Handhabung müssen wir aber noch reden. Ich glaube, ich mache noch Fehler, aber das besprechen wir miteinander noch. So, das war's für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein großer Dank geht an dich, Anna-Katharin, du bist großartig. Danke.
Die Mikroben sind großartig.
Ich weiß, die Mikroben sind großartig und die Bakterien sind toll. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war das Ziel, Ihnen zu vermitteln, dass das nicht eine Gefahr ist, die militärisch bombardiert werden muss, bekämpft werden muss, sondern das Leben ist eigentlich ein Zusammen. Das ist das Leben. Und wo wären wir? Würde es den Menschen überhaupt geben ohne Bakterien? Ganz sicher nein, oder?
Und ich wünsche mir Frieden mit den Mikroben auf der Welt.
Ja.
Weil nur dann, wenn wir mit den Mikroben jeder für sich Frieden schließt, kann auch Großfrieden werden. Solange wir das Kämpfen im Kopf haben und denken, wir müssen gegen Bakterien kämpfen, denken wir auch, wir müssen anders kämpfen. Mhm. Und jeder, der Frieden schließt mit den Bakterien und wirklich Frieden mit den Bakterien in sich selber schließt, der hat da schon etwas für seine Gesundheit getan.
Amen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.